Am Ende stehen sie beide da. Wollen sich berühren, aber berühren sich nicht vom Fleck. Wollen sich vertrauen, aber trauen sich nicht.
Wir begrüßen unseren Gast im Studio, Jens Fischer-Rodrian. Hallo, schön, dass du da bist.
Einen schönen guten Morgen euch.
Das war gerade ein Song, Gedicht, ein vertontes Gedicht von deinem aktuellen Album Wahn und Sinn. Und das stellst du hier in Tübingen vor, an zwei Abenden im Club Voltaire, Montag und Dienstag, mit Wahn und Sinn. Woher kommt dieses Wortspiel?
Das kommt, ist interessant, dass du das fragst, weil das ist wirklich die Frage, die bis jetzt noch nie kam. Und ich freue mich, die Geschichte mal erzählen zu können, weil es eigentlich eine so eine typische Entstehungsgeschichte eines Gedichtes ist. Ich habe eine Zeit lang mit einem sehr guten Freund und Kollegen zusammengearbeitet, der ein wirklich genialer Künstler war und der dann irgendwann den Spagat zwischen den Wahn, den du brauchst, um zu kreieren, und den Sinn, den du brauchst, um auf der Erde zu bleiben, diese Balance nicht mehr gehalten hat. Und das Gedicht ist eigentlich entstanden, um ihm zu sagen, pass auf, ich brauche Abstand. Ich muss mich jetzt kurz aus deinem Wahn lösen. So sehr ich den liebe, weil der auch sehr, sehr kreativ sein kann. Das wissen wir alle, wie wichtig diese Momente sind. Aber es braucht halt die Balance. Und diese Balance hat für mich nicht mehr gestimmt. Und dann entstand dieses Gedicht Wahn und Sinn.
Wie sieht's bei dir aus mit der Balance?
Also ich habe das Glück, eine wunderbare Familie zu haben und eine Frau und Kinder, die mich erden. Und ich war auch generell immer schon den Freuden des Lebens jetzt nicht so extrem unterworfen in irgendeiner Form, weil so war es bei ihm. Er konnte gar nicht mehr anders. Ne? Er hatte ein Suchtproblem. Und von der Seite habe ich das Glück, dass ich, wenn ich mal kräftig einen über den Tee trinke, dass es dann wirklich in großen Abständen passiert. Das heißt, ich glaube, die Balance ist da und der Wahn äußert sich dann eher im Schreiben und im Musikmachen und weniger jetzt unbedingt im Ausleben von irgendwelchen Dingen, die man vielleicht sonst nur mit Drogen irgendwie schafft. Also, ne?
Aber Wahnsinn ist ja nicht nur suchtbezogen, sondern kann ja auch aus anderen Quellen schöpfen.
Genau, aber ich glaube, das ist generell diese Balance, die Balance herzustellen und immer am Leben zu halten, das ist, glaube ich, vielleicht so the secret of life irgendwie, dass man wirklich versucht, beiden Welten irgendwie zu dienen und in beiden Welten zu Hause zu sein, aber auf der anderen Seite eben auch die andere nicht zu verlieren. Und du hast total recht, das geht natürlich komplett ohne Drogen. Es gibt genug Menschen, die auch überschreiben oder über den Weltenbrand hinweg wahnsinnig werden, weil sie das nicht ertragen. Wir haben ja jetzt ein ganz, ganz unglaublich schönes Beispiel diesbezüglich von einem Kind, das sich auf die Straße stellt und für Friday for Future irgendwie eine ganze Weltbewegung im Endeffekt losgelöst hat, weil sie diese eine Sache nicht mehr ertragen hat. Gott sei Dank hat sie eben aber auch eine Familie und Menschen um sich rum, die diese Balance dann mit ihr zusammen wiederherstellen. Aber hätten wir nicht diese Initiative gehabt, dann wäre das alles nicht so schnell ins Rollen gekommen. Ja.
Vielleicht auch nicht diese Ikonisierung von dieser Greta, wäre die Bewegung dann vielleicht auch schon wieder abgeschwächt. Braucht es auch diese Heldenfiguren?
Ich glaube, es braucht diese Figuren, vor allem weil diese Figur für mich extrem authentisch wirkt und unglaublich ernsthaftig dabei ist. Also das ist, wenn man die auch sieht, wie sie spricht, wie frei sie spricht, ohne Skript, ohne Teleprompter, stellt die sich hin da vor Millionen Publikum teilweise, wenn sie wie bei dem Deutschen Fernsehpreis gesprochen hat und auch eine Rede gehalten hat, die nun wirklich keine Wiederholung von dem war, was sie die ganze Zeit sagt. Inhaltlich natürlich gibt es da Parallelen, aber wie sie sich ausgedrückt hat, wie sie die Menschen angesprochen hat, die dort sind, Wahnsinn. Also da kann echt manch Moderator, jetzt nicht du, aber manch anderer echt einiges von lernen, wie frei die sprechen kann. Ja, also
das Wahnsinn, ja. Hast du eben auch schon wieder gesagt, aber der Wahnsinn, eben wenn du das und dazwischen packst, dann hast du den Sinn separat.
Genau, das war mein Anliegen.
Aber wenn du den Wahnsinn so hast, dann kannst du ihn positiv ausdrücken, so wie du ihn gerade genommen hast, aber der Wahnsinn ist ja auch was, ja, wo man sich drin verlieren kann.
Absolut, das ist ja wirklich beides. Man hat so diese Reaktion, wenn man was unglaublich toll findet, sagt man, hey, das ist Wahnsinn, das war ein wahnsinniges Konzert. Oder man redet über Klaus Kinski und dann denkt man an eine andere Art von Wahnsinn. Ne? Und von der Seite ist es ein unglaublich merkwürdiges Wort eigentlich, weil es was unglaublich Positives, Euphorisiertes ausdrückt und auf der anderen Seite eben auch den Hang zum Verrücktwerden, der dann vielleicht pathologisch endet oder so. Ne?
Mit Worten zu spielen ist auch deine Passion, deine Leidenschaft, dein Beruf?
Geworden. Ich bin ja eigentlich Komponist und Musiker und habe für viele Jahre anderen Herren gedient, sehr gerne auch. Ich spiele ja nach wie vor auch in der Konstantin Wecker Band immer wieder und arbeite seit 15 Jahren für die Blumen Group in Berlin. Und irgendwann kam eigentlich durch ein ganz furchtbares Erlebnis, durch den Todesfall eines viel zu früh gestorbenen Freundes, kam dieser Schreibe drang irgendwie raus. Ich habe eine Grabesrede vorbereitet, weil ich dachte, es könnte sein, dass ich was sagen muss, weil ich sein Vorgesetzter war im Theater. Und dazu kam es Gott sei Dank nicht, aber auf der Rückfahrt von Hamburg nach Berlin habe ich dann weitergeschrieben, habe meine ersten drei Gedichte geschrieben. Und dann dachte ich mir so, wow, was so eine emotionale Überwältigung, was das so bewirken kann. Und dachte, es war jetzt einfach eine Phase und die hat einfach angehalten. Und dann irgendwann wollte ich Feedback und dann habe ich unter dem Pseudonym Kuba Petrovic geschrieben und habe die dann ab und zu so Freunden einfach so, ne, beim Essen mal so zugeschoben und gesagt, hey, da ist so ein Bekannter von mir, der kennt so einen Poeten aus Polen, der heißt Kuba Petrovic, die Mutter ist Deutsche, deswegen schreibt er auch Deutsch. Also ich habe das alles gut vorbereitet. Und dann irgendwann habe ich diese Gedichte Konstantin Wecker gegeben, weil ich wusste, das ist so ein positiver Mensch und er ist so wohlwollend, dass wenn ich ihm sage, das bin ich, dann wird er mich auf alle Fälle fördern. Wenn er aber nicht weiß, wer das ist, dann weiß ich, ich bekomme das ehrlichste Urteil, was ich bekommen kann. Und habe ihm das so zugeschoben und am nächsten Morgen meinte er, du, die Gedichte, die gefallen mir wirklich gut, gib mir mal mehr davon. Und ich hatte aber nicht mehr. Jetzt war ich so ein bisschen in Schreibe, ich musste, also war so unter dem Druck, jetzt weitermachen zu müssen. Und dann irgendwann dachte ich mir, wer interessiert sich für einen Dichter, der nicht 20 oder 25 ist, wie bei Kate Tempest normal, kriegt einen englischen Literaturpreis, ist wahnsinnig jung und wahnsinnig begabt. Klar schreibt die Welt über die, aber ich bin ja jetzt doch schon ein paar Jahre unterwegs. Und da dachte ich mir, die einzige Möglichkeit, diese Gedichte an den Mann zu bringen, ist sie zu singen, wie Leonard Cohen schon sagte. Ne? Der hat ja auch erst angefangen zu singen, um seine Gedichte an den Mann zu bringen. Mit 36 seine erste Platte gemacht. Und dachte mir, das mache ich jetzt. Und wenn man dann auch nicht Musiker nicht bezahlen will, und am Anfang ist das Publikum klein, das ist nun mal so, dann gibt es nur die Alternative, das Solo zu machen. Und dann habe ich jetzt alles auf der Bühne, was ich gerne dabei habe. Verschiedene Gitarren und ein Looper und ein Schlagzeug, ein Mini-Keyboard und schwanke immer so zwischen Lesen, Spielen und Singen.
Und das hat sich so nach und nach entwickelt dann?
Ja, das war eigentlich ein Experiment. Ich habe so ein Tryout-Gig gehabt am Land irgendwo in Brandenburg und dachte mir, da probe ich jetzt mal 5 Tage und dann präsentiere ich das dem örtlichen Publikum. Ein sehr gescheites Publikum in einem sehr, sehr schönen Ort, wo ganz viele Künstler sind und viele Leute durchreisen und dort Station machen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe das dann im Zigzag in diesem wunderschönen Jazzclub präsentiert. Und danach war mir total klar, das muss ich die nächsten 10 Jahre machen. Das hat einfach so wahnsinnig viel Freude gemacht, weil dieses Programm auch permanent sich verändern darf. Das ist jetzt nicht ein Programm, wie jetzt vielleicht beim Comedian, und dann macht er das 2 Jahre und dann kommt ein neues Programm, sondern es wird auch lange Zeit jetzt Wahn und Sinn heißen und wird unter dem Namen vielleicht 2.0, 3.0 immer wieder neue Stücke einfließen lassen, alte werden verschwinden und so ist die Idee irgendwie, dass sich das Programm weiterentwickelt.
Das morpht sozusagen genau, dann vor genau sich hin. So. Ich würde sagen, dürfen wir schon ein Gedicht hören oder ein Spoken Word von
sehr
dir?
Sehr gerne. Da das Programm sehr abwechslungsreich ist, werde ich jetzt mal eins machen, das relativ frisch ist. Das ist erst vor einem halben Jahr ungefähr entstanden und heißt Auf der Suche nach dem ungelebten Leben. Zitat: Eine Wahrheit für alle ist immer eine Lüge. Dembana Bebaun Sound. Wann werden wir zum Heiligen? Wann zum Arschloch? Wer sind wir? Alphatier, Herdentier oder Eremit? Was verbindet die Menschen, das Sammeln, das Jagen? Die Suche nach dem Glück, das Überstehen, das Fragen, das gemeinsame Mahl, das Wilde, die Lust, der Wunsch nach Anerkennung, der tägliche Frust, das Denken, das Fühlen, das Trauern, der Schmerz, das für so kurze Zeit wild pochende Herz. Überleben können wir nur gemeinsam, erleben kann man nur allein, leben kann man nur, wenn man frei ist. Frei vom vorgelebten Leben, auf der Suche nach dem ungelebten Leben. Frei von all dem Wissen, all dem Unwissen, frei, nichts denken müssen. Mit den einfachsten Mitteln fantasievoll gestalten, sich selbst genügen, sich nicht mehr selbst betrügen, damit könnte man anfangen, sich dem Leben fügen. Jeder auf seine Weise, jeder auf seiner Reise. Nicht überrumpeln und einverleiben, an Menschlichkeit nicht sparen, übertreiben. Zum Teufel mit den Normen, den Christen und den Heiden, sich den Kummer von der Seele schreiben, wenn es sein muss, leiden, Erwartungen vertreiben, alles Vorbestimmte meiden und dann in tiefere Gewässer treiben. Und das Wichtigste, empathisch bleiben. Wenn dieses kostbare Gut verschwindet, wenn das Herz erblindet, wird Himmel und Meer verblassen, dann wird Blau zu Grau. Denn zu allerletzt, wenn alle schon gegangen sind, sitzen wir allein auf dem Karussell, drehen uns nur noch um uns selbst. Der Kartenabreißer? Längst weg. Keiner stoppt für uns den Apparat, gefangen sind wir auf unserem Schleudersitz. Uns wird Angst und Bange, wir straucheln, fallen, stehen wieder auf, los geht's, die Haare aus dem Gesicht geschoben, das überhebliche Grinsen aufgesetzt, stolpern wir vermeintlich nach vorn und kippen doch wieder um. Egal, Uns kann keiner, denken wir noch. Wir drehen auf, wir machen laut. Irgendwas. Irgendwie. Alte Gewohnheiten helfen beim Verdrängen. Oder eben nicht. Mutig sein. Die Weichen neu stellen, das Ruder rumreißen, den Mond anbellen. Auch wenn es Angst macht, weil Dämonen aus vergangenen Tagen dich besuchen. Wir könnten scheitern, stimmt. Aber wir sollten es versuchen. Jeder Morgen beginnt unverbraucht und rein, wie ein ungespritzter Baum mit prallen Früchten. Die Entscheidung triffst du ganz allein. Festplatte neu formatiert, schreib deine eigenen Geschichten.
Jens Fischer, Rodrian hier mit einem vor kurzem entstandenen Gedicht. Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Geschichte drumherum war?
Wie das entstanden ist? Das ist eine gute Frage. Also es hat wieder was mit dieser Person zu tun, von der ich erzählt hatte. Und irgendwie kommt man ja immer wieder an diesen Moment, wo man sagt, du bist unglaublich vertraut in deiner Umgebung und trotzdem kommt es zu Konflikten, die unvermeidbar scheinen. Und dann kommst du an Orte, die ganz, ganz neu sind für dich und alles scheint sehr harmonisch. Und umgekehrt. Also das ist so ein Wechselspiel irgendwie. Ne? Also diese Vermischung aus, ich bin zu Hause und bin da gerne, will da sein und ich muss raus und muss die Welt entdecken. Und in den meisten Fällen hat dieser Konflikt nur was mit einem selbst zu tun. Also die Vorstellung, dass du irgendwo hinkommst und alles läuft scheiße, das ist meistens, hat man den Grundstein dafür gelegt, dass es irgendwie an dem Tag oder in dem Moment einfach so kommen musste. Das heißt nicht, dass man für jede Kleinigkeit verantwortlich ist. Das ist, wäre Quatsch. Aber trotzdem ist es so, die Energie, die man aussendet, wenn man rausgeht in die Welt, wird meistens genauso zurückkommen. Vielleicht nicht in dem Moment. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir Menschen machen, dass wenn wir rausgehen und positiv sind, erwarten, dass genau in dem Moment das so zurückkommt. Anstatt das Vertrauen zu haben, selbst wenn ich 5-mal heute angeschnauzt werde, der 6. wird anders mit mir umgehen und da wird das alles zurückkommen, was ich vielleicht vorher rausgesendet habe. Deswegen ist mir dieses Thema Empathie so wichtig, weil ich merke, bei all diesen Diskussionen, die jetzt weltweit passieren, also gerade aufgrund dieser starken Polarisierung, die Trump auch irgendwie mit verursacht hat, dass die Menschen ein bisschen resignieren. Und es gibt viel Grund zu resignieren, wenn man sich das europäische Wahlergebnis anschaut und sieht, wie die Rechten erstarkt sind, wo Empathie nicht irgendwie an erster Stelle steht und zwar auch nicht an zweiter und dritter. Dann kann man resignieren. Natürlich kann man resignieren. Man kann sich aber auch hinstellen wie Greta und sagen, ich gehe raus in die Welt und versuche die Welt zu verändern. Und ich glaube, das ist einfach immer die Lösung, die erstens unglaublich viel lebensfreudiger ist. Sie ist auch viel sexier. Also Resignation ist wahnsinnig unsexy, finde ich. Und diese Sinnlichkeit, die man ins Leben trägt, und da ist Constantin Wecker wirklich ein großartiges Beispiel. Ich kenne kaum einen Menschen, der mit über 70 mit so einer Energie 100-mal im Jahr auf die Bühne geht, 3 Stunden spielt und das seit 40 Jahren. Das ist unglaublich. Also da denke ich mir, hey, wenn ich mit 70 so drauf bin, dann habe ich alles richtig gemacht, ja. Und vielleicht mag man nicht in allen Punkten seiner Meinung sein, ja. Und manchen geht vielleicht sein Pazifismus zu weit oder das ist alles in Ordnung. Aber die Energie, mit der er sowohl die Poesie in die Welt trägt, wie eben auch dieses kritische Betrachten und sein permanentes, lebenslanges Plädoyer der Menschlichkeit und der Empathie, das ist wirklich beeindruckend. Und solche Leute und solche Energien sind für mich immer erstrebenswerter, immer wieder ranzukommen.
Klingt, als hättest du da ein Vorbild gefunden, ja.
Auf alle Fälle. Wir schreiben ganz unterschiedlich, ne? Aber ich meine, er ist so mitverantwortlich dafür, dass ich überhaupt schreibe. Hätte er damals gesagt, ach ja, keine Ahnung, nicht so mein Ding, hätte auch sein können, gesagt, ja, vielleicht hat er recht. Und ne, jede Meinung ist ja auch nur eine Meinung und alles ist geschmäckterisch oder alles ist dem Geschmack unterworfen. Jemand mag das gerade pathetisch vorkommen, was ich gerade vorgelesen habe. Der andere sagt, hey, ich kann da andocken, das gefällt mir. Ja, ich habe ja auch so absurde Gedichte, die ein bisschen mehr ins Schräge gehen, so morgensternmäßig. Und der kann halt da dann andocken. Also einen Text zu schreiben, der für alle funktioniert. Das kann vielleicht die Greta, wenn sie die Rede hält, irgendwie vor den Vereinten Nationen oder so. Da sind sich dann vielleicht 80% der Menschen oder der Menschheit einig, dass das wichtig ist und dass sie es auch noch hervorragend ausdrückt. Aber ansonsten ist alles polarisierend. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist zu versuchen, Menschen zu gefallen. Ich glaube, man muss authentisch sein und dann werden einen die Menschen finden, die andocken können, umgekehrt. Irgendwie, ne?
Es klingt für mich auch ein bisschen nach Selbstreflexion. Also immer ein bisschen auf der Suche.
Ja.
Und ein bisschen Melancholie ist aber schon auch dabei.
Absolut. Ja. Also die Melancholie ist vielleicht sogar meine größte Schöpfungsquelle, das muss man so sagen. Und das ist merkwürdig, weil ich eigentlich auf der einen Seite, glaube ich, ein sehr positiver Mensch bin und das Glück habe, in einer Umgebung zu leben, in der es keinen Krieg gibt. Ich habe genug Geld zum Essen und ich habe zwei gesunde Kinder und eine wunderbare Frau. Hey, eigentlich ist alles gut. Aber es gibt halt so viele Menschen, denen es halt nicht so geht. Und wenn es nachher noch dazu kommen sollte, vielleicht noch einen weiteren Text zu lesen, habe ich genau über dieses Thema eben auch noch geschrieben, weil man sich natürlich auch beim Schreiben oft denkt, mein Gott, was für ein Luxus ist es. Andere Menschen kämpfen ums nackte Überleben und ich kann hier sitzen, mich in den Park setzen und sagen, ich schreibe ein Gedicht. Ja, und das ist nicht nur mit Freude verbunden, sondern auch mit dem Bewusstsein, dass es halt vielen Menschen sehr viel schlechter geht. Und aus diesem Bewusstsein und dem Wunsch, irgendeinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass es der Welt ein bisschen besser geht, hole ich meine Rechtfertigung dann doch zu schreiben und doch auf die Bühne zu gehen mit meinen eigenen Texten und zu versuchen, die Leute zu erreichen.
Also ein bisschen eine Botschaft willst du schon auch dann verbreiten, ja?
So ja, ich glaube nicht so lehrermäßig, hoffe ich zumindest nicht. Wenn das so rüberkommt, dann hoffe ich, dass meine Freunde ehrlich genug sind, es mir zu sagen und dann auch sagen, hey, pass auf, jetzt wird es gerade ein bisschen pathetisch. Aber im Endeffekt ist meine das klingt wirklich sehr pathetisch zu sagen, meine Botschaft ist Liebe und die Hippie-Zeit war aber zu schön, um zu sagen, hey, die hatten eigentlich die richtige Idee. Ja, Love instead of War ist natürlich immer die schönste Nachricht, die man raussenden kann. Aber vielleicht darüber hinaus, um es nicht ganz so pathetisch wirken zu lassen, ist es wirklich die Empathie und das Miteinander. Ja, und sich zuzugestehen, dass man Zeit für sich braucht, das tun viele nicht. Gerade viele Paare, die dann alles immer zusammen machen, die nur noch in der Wir-Form reden, ja, und sagen, wir finden das jetzt super und wir haben den Film super gefunden. Ich denke mir, wirklich? Gibt's, und ich kenne schon Familien mittlerweile, wo vier Leute sagen, ja, also wir fanden jetzt Mord mit Aussicht echt eine blöde Serie. Ich sage, echt? Ihr seid 12, 18, 25 und 30 und ihr findet alle Mord mit Aussicht gleich scheiße? Ich meine, kann vorkommen, aber unwahrscheinlich, oder? Also ich glaube, dieser Hang an die, dass man auch sich zugesteht, bitte auch für sich allein sein zu dürfen, dass man sich selbst genügen kann. Und auf der anderen Seite, wenn man in der Gemeinschaft ist, das halt mit Empathie irgendwie nach außen trägt, das ist vielleicht so unterm Strich die Botschaft, die mir am wichtigsten ist.
Wie schaffst du das in deinem Familienalltag, deine Zeiten für dich zu kriegen?
Gott sei Dank habe ich drei Leute um mich rum, die alle sehr ähnlich ticken wie ich. Also wir brauchen alle die Familie und wir brauchen auch alle den Rückzug. Meine Frau ist selber eine ganz großartige Komponistin und Jazzsängerin, die schreibt ganz viel. Das ist oft wirklich so, die Kinder sind um 9 aus dem Haus. Meine Frau geht in ihr Klavierzimmer, ich gehe in mein Studio, zwischen uns sind drei Türen, das heißt, wir hören uns auch nicht. Ab und zu kommen wir zusammen in den Pausen oder wir spielen ja auch zusammen, seitdem wir zusammen sind, seitdem wir ein Paar sind, sind wir auch ein musikalisches Paar. Und das heißt, wir befruchten uns unglaublich gegenseitig. Ich habe also ihre Art, Lyrik im Englischen zu schreiben, hat sicherlich mich beeinflusst. Als ich angefangen habe, Deutsch zu schreiben, hat sie angefangen, ihre englischen Texte ins Deutsche zu übersetzen und daraus Gedichte zu machen. So ist jetzt ihr Live-Programm, hat sich jetzt verändert. Also so ist es ein tägliches Geben und Nehmen. Unsere große Tochter ist eine, die sehr früh angefangen hat, sich zurückzuziehen und ihre eigene Welt irgendwie zu entdecken. Und unsere Kleine ist jetzt auch schon auf dem Wege, kommt jetzt ins Gymnasium und hat eine Mädchenband und geht turnen und macht dieses und so. Also von der Seite her, wir sind alle eigentlich Glucken und hängen aufeinander, aber wir brauchen auch ganz viel Space aneinander. Deswegen habe ich das Glück, mit einer Familie zusammenleben zu dürfen, wo das möglich ist. Ne?
Gehst du wirklich in den Park und schreibst Gedichte oder was sind die besten Orte oder Momente?
Gute Frage. Also ich habe jetzt gerade von André, von ein paar Orten hier in Tübingen erfahren, die sich unglaublich dafür eignen, irgendwie dort zu schreiben. Das werde ich morgen auf alle Fälle ausprobieren. Ganz viel ist auf Tour mit Konstantin Wecker an Off-Days entstanden, weil das ist so eine Zeit, da ist man so losgelöst aus dem Alltag. Man ist auf Tour, man könnte jetzt auch einen ganzen Tag im Bett liegen, Serien schauen und abends mit den Jungs und Mädels essen gehen, mit denen man auf Tour ist. Oder man sagt, hey, das ist genau der Moment, wo ich jetzt mal keinen sehe. Und ich habe das, also einer der schönsten Off-Day-Tage war wirklich einmal in Dresden um 10 Uhr aus dem Hotel, erstmal zwei Museen gecheckt, in den Park gegangen, geschrieben, essen gegangen, Theaterfestival, wow, geht um 6 Uhr los, drei Theatervorstellungen hintereinander angeschaut, um 3 Uhr nochmal in der Bar weitergeschrien, um 5 Uhr wieder im Hotelzimmer. Also das ist so ein idealer Off-Day für mich auf Tour. Und ja, der Park ist natürlich ein wunderbarer Ort. Am liebsten dann, muss ich wirklich sagen, brauche ich aber einen Kopfhörer, um mich mit so wunderbaren Künstlern wie Nils Frahm und Chili Gonzales und so ein bisschen wegzubeamen, dass ich die Geräusche um mich herum nicht höre, aber ich nehme es gerne visuell wahr, bin dann musikalisch in meiner Welt und dann fängt es meistens das Fließen an. Aber du hast total recht, eigentlich ist die Melancholie und der Weltenbrand oft das, was mich zum Schreiben bringt. Ich habe ein paar ganz wenige Gedichte, die aus dem völligen Glücksgefühl entstanden sind, aber vielleicht kommen wir dazu noch später.
Und wenn es mal nicht fließt?
Dann habe ich das ist eine wirklich wunderbare Frage, weil die stellt man sich natürlich sehr, sehr oft. wenn man nicht nur Gedichte und Lyrik schreibt, sondern wenn man Musik macht, und ich mache ja zwischen auch Filmmusik für Kurzfilme oder Dokumentarfilme, dann gibt es andere Quellen, wo man sich austoben kann. Und wenn mal gar nichts passiert, dann ist es halt so. Das ist auch in Ordnung. Ja, also dann gibt man sich den anderen Dingen hin, und ich bin auch ein leidenschaftlicher Koch, und dann stehe ich halt irgendwie 3 Tage in der Küche und oder probe die Sachen, die ich sowieso proben muss für die Tour. Also jetzt gab es eine lange Probephase, da konnte ich gar nicht viel schreiben. Jetzt ist der erste Text am ersten Tourtag entstanden, wo ich auf der Raste war. Vielleicht ist es sogar ein ganz schöner Text für später noch zum Lesen, weil der ist wirklich brandneu, der ist 4 Tage alt. Und man geht irgendwie los, zieht los und denkt sich, oh schön, jetzt kann ich mit meinem eigenen Projekt auf Tour gehen. Und dann ist man an der Raste, 4 Stunden später denkt sich so, aber wo sind denn jetzt die anderen 3? Und vermisst sofort wieder, ja, und denkt sich, mein Gott, jetzt freut man sich seit Wochen auf diese Tour, und das Erste, was man bewusst tut, ist zu vermissen. Und habe dann über diesen Moment des Fortgehens und wieder nach Hause kommen ein Gedicht verfasst. Also das ist wirklich brandaktuell.
Und du kennst Bandzusammenstellung und das alleine unterwegs sein, und bevorzugst du irgendwas?
Die Frage stelle ich mir seit ein paar Tagen, weil ich es wirklich wahnsinnig liebe, mit Leuten zusammenzuspielen. Also ich bin eigentlich ein totaler Bandmensch und war ja auch immer Sideman früher. Ne? Und ich muss wirklich sagen, es gibt für mich die 3 Sachen. Es gibt Band, dann mit meiner Frau im Duett unterwegs zu sein. Das ist dann fast die Flitterwochen, wenn wir zu zweit unterwegs sind, und ganz alleine. Und es gibt, ich habe sie alle 3 gleich gern, alle 3 Babys irgendwie. Das ist so, mit der Band unterwegs zu sein und dann sich gegenseitig auf der Bühne aufzuschaukeln, und wenn es coole Leute sind, die auch verstehen, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt mal 3 Stunden Pause, ich komme dann irgendwie in die Gruppe zurück, dann ist es wunderbar. Ja, es läuft auch bei Wecker super. Das ist so eine tolle Band mit Jo Barnickel und Fanny Kammerlander und Serin Drogbacher, und das sind so super, super Musiker, die auch genau dieses Verständnis für diese Dinge haben. Ne? Mit seiner Frau unterwegs zu sein, ist natürlich ganz toll, weil es ist wirklich wie Flitterwochen. Die Kinder sind nicht da. Man hat dann so 3 Tage, wo man dann irgendwie sich in jederlei Hinsicht austoben kann und zu zweit einfach sein darf, ohne dass man irgendwie jetzt immer schaut, wie sind die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Und alleine ist halt eine, das ist halt fast wie Meditation. Du sitzt dann im Auto, und dann, ich habe jetzt gerade das ein wunderschönes klassisches Werk von meinem Freund Wolfgang Roth bekommen. So ein 10-minütiger Satz einer Symphonie, und die höre ich dann so in einer Dauerschleife irgendwie auf der Autobahn. Das ist dann so der Soundtrack. Ich habe eine unglaubliche Empfehlung von euch, eine Band, die ich wahnsinnig liebe, die heißt And the Golden Choir. Die sind aus Berlin. Und das ist so der 2. Soundtrack, der nicht klassische, auf meiner Tour jetzt. Das ist das Projekt um Tobias Siebert, ein wunderbarer Singer, Songwriter und Produzent. Und und dann gibt es auch die Momente, wo man dann im Auto sitzt, sagt, okay, Headset an, hier sind 10 Adressen, jetzt gehe ich mal die Theater an, die ich jetzt im Norden buchen will, dann bucht man auf Tour. Das heißt, man hat einfach unglaublich viel Zeit, sich nur um seinen eigenen Kram zu kümmern. Und das ist ein Geschenk, ne? Das ist alles 3 sehr schön.
Wie ist das Album entstanden? Hast du es nach und nach aufgenommen oder eine Husaren-Aufnahmesession gemacht?
Nee, ich habe das wirklich im Zuge, also es war so eine einjährige Aufnahmezeit, und ich habe dann bei mir zu Hause im Studio die ersten Tracks versucht aufzunehmen und gleich versucht, den Spirit der Live-Performance mitzunehmen, aber auf der anderen Seite sie auch so klingen zu lassen, dass wenn man nach dem Konzert, und da kaufen nun mal die Leute am meisten das Album, das es ja auch als Vinyl gibt, nach dem Konzert zu sagen, ich erkenne die Stücke wieder, ich erkenne die Gedichte wieder, aber es ist trotzdem auch ein Production Value dabei. Und mein Kofferstudio, die Sachen, die ich bei mir mache, auch in der Filmmusik, die haben eine sehr eigene Ästhetik. Das ist sehr analog auf der einen Seite. Ich arbeite trotzdem viel mit Loops und verfremde die Sounds, aber es sind alles erstmal analog produzierte Sounds. Oft kommt ein Backbeat über ein Ölfass oder, also ich nehme sehr viel auf und verfremde die Sachen oder behalte sie auch genauso wie aufgenommen. Und so habe ich peu à peu innerhalb von 8 bis 10 Monaten das Album aufgenommen, dann gemischt, auch schon immer teilweise parallel gemischt. Ein paar Sachen mussten früher fertig sein, weil wir die Videos dazu schon gedreht haben. Und dann habe ich Dennis Kern, dem wunderbaren Masterchef aus dem Wong-Studio Berlin, das noch zum Mastern gegeben. Sein Kollege Andy Bückle hat noch die Schlagzeuge aufgenommen und noch eine unfassbar gute Gitarre eingespielt. Weil das ist so ein Gitarrist, den ich wahnsinnig liebe. Der hat in meiner Band gespielt, die ich für lange Zeit hatte. Und das ist ein kompletter Autodidakt. Der kommt übrigens, beide, fällt mir gerade ein, aus Tübingen. Der Andi Buccellini und der, also er heißt eigentlich Andi Bückle, aber bei uns Andi Buccellini, und der Dennis Kern und der Olli Wong. Alle 3 kommen aus Tübingen, Reutlingen, fällt mir gerade ein. Die habe ich mich gestern noch angemeldet. Ich habe gesagt, hey, bitte schickt mir Leute vorbei, dass es so schön voll wird. Und alle 3 sind wirklich an dem Album auch dabei. Wir haben im Wong-Studio aufgenommen vom Olli. Andi hat, wie gesagt, wahnsinnig tolle Gitarren eingespielt und ein Schlagzeug aufgenommen bei 2 Tracks. Und der Dennis hat es gemastert. Also eigentlich bringe ich das Album zurück nach Hause, auf eine gewisse Art und Weise.
Schön, dann sag an, welches Lied soll man nochmal hören?
Also wenn ihr nachher noch einen live gespielt Song wollt, dann würde ich jetzt sagen, dann machen wir jetzt nicht den Weil immer was fehlt, den spiele ich euch nachher live noch. Dann würde ich sagen, dann machen wir, wollen wir was ganz anderes machen wie vorher? Ist
ruhig,
das okay?
Ja,
dann klar. Machen wir den Fisch.
Der Fisch. Jens Fischer-Rodrian vom Album Wahn und Sinn und das jetzt hier auf Album und heute Abend und am Dienstagabend im Club Voltaire. Das Programm live on stage. Jens Fischer-Rodrian vom Album Wahn und Sinn war das Der Fisch. Erinnert mich schon auch an Tom Waits und
schön.
Die Vaudeville-Zeit.
Ja, ja. Ja, den verehre ich sehr. Das ist schön, dass du es sagst. Und es gibt ja auch gewisse Wurzeln, die man gerne preisgibt. Und die gehört auf alle Fälle dazu. Waits ist für mich einer der spektakulärsten Künstler der letzten 30 Jahre. Also, weil er aus mehreren Gründen, er ist ein wirklich toller Poet. Er ist, auch wenn viele Leute das nicht denken, er ist ein wirklich guter Sänger. Also wenn man Gesang jetzt nicht festmacht an, wer hält den höchsten Ton am längsten, so wie es im R&B oft dann auch der Fall ist, wo es dann echt nerven kann auch. Da gibt es auch immer wieder ganz, ganz tolle Künstler wie Beyoncé und so, wo du denkst, ey, Wahnsinn, unfassbare Performerin. Aber wenn man das mal weglässt und wirklich so, was ist denn eigentlich Singen? Ja, also Singen ist natürlich irgendwo Töne treffen, das tut er, halt mit einer etwas anderen Stimme. Aber er interpretiert unglaublich schön und er phrasiert. Also wie er phrasiert, wie er die Sachen rhythmisch setzt. Das ist so auf den Punkt und es ist so gut und ist immer dem Wort unterworfen. Er ist wirklich so ein klassischer Great American Singer-Songwriter und das mit so einem eigenen Timbre in der Stimme, in der Musik und seiner ganzen Stilistik so treu geblieben und seit 30 Jahren trocken. Die meisten denken nämlich, er ist ein komplett versoffener, älterer Herr. Totaler Quatsch, der trinkt Kaffee und raucht Zigaretten, das war's, das ist sein Laster. Und arbeitet eben auch, eben nicht wie man denkt, irgendwie so in jeder Stadt irgendwie vielleicht eine Lady, sondern er ist seit ganz, auch glaube ich 40 Jahren mit einer Frau zusammen, die produziert die Alben mit. Auch irgendwie eine faszinierende Vita irgendwie. Ne? Man muss also nicht dem Wahn so nah sein, um irgendwie so abgefahrene Musik zu machen.
Wie findest du deine Stimme dann? Also nicht, wie du es findest.
Ja, sondern wie finde ich sie bei mir? Das ist, also du stellst wirklich wahnsinnig tolle Fragen. Also ich habe, das ist ja nicht mein, ne, wirklich, ist ja nicht mein erstes Interview, aber das ist, du stellst so Fragen, die sich einfach aus dem Gespräch ergeben. Das ist so angenehm. Das ist deswegen so eine spannende Frage für mich, weil ich ganz, ganz spät zum Singen gekommen bin. Ich hatte so ein bisschen so ein traumatisches Erlebnis mit meiner allerersten Rockband, wo mir mein damaliger Sänger immer gesagt hat, ja, so Background, das ist schon okay, aber so mach so Liedstimme und so, brauchst, das ist nicht gut genug. Und dachte mir, naja, hey, der Typ singt selber super, der wird schon recht haben. Und habe dann einfach nie mehr gesungen, bis ich dann irgendwann meine Kinder in den Schlaf gesungen habe und meine Frau sagte, sag mal, warum singst du eigentlich nicht? Du hast so eine schöne Stimme. Ich sage, ach ja, komm, so schön ist sie gar nicht. Und dann sagt sie, aber wieso denn? Ich meine, und dann so. Und dann hat sie das so ein bisschen in mir geweckt. Und eigentlich wollte ich dieses Programm ja gar nicht singen, sondern ich wollte ja wirklich nur sprechen und spielen. So wirklich ganz klassisch eine Lesung mit Musik untermalt. Und dann gab es den ersten Song, einer der ersten Songs war eben war der Fisch, aber davor gab es noch, und das hat es dann wirklich getriggert, gab es dann ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Ich habe eine Musik geschrieben für den Film Wert der Arbeit. Das ist rein instrumental, nonverbaler Film. Und zum Schluss habe ich aber einen Song geschrieben auf den Text von Richard Reitinger. Das ist der Drehbuchautor von Himmel über Berlin. Ganz, ganz toller künstlerischer Leiter und Produzent von Kurzfilmen in Hamburg. Und hat er mir diesen Text geschickt, der hat mir so gut gefallen. Ich habe wirklich in 10 Minuten diesen Song fertig gehabt und dachte, wer singt den denn jetzt so? Ach, ich lasse den Max Prosa singen, mit dem bin ich gut befreundet. Ganz wunderbarer, junger Poet. Und dachte, das passt total. Hat mir so vorgestellt, wie er das singen würde und wie er das spielen würde. Und dachte, okay, das machen wir. Und dann schicke ich den Song als Demo-Version zu dem Regisseur mit meiner Stimme drauf, um ihn den überhaupt mal vorzustellen. Und dann sagte er, ja, das gefällt uns richtig gut, super, weil der ganze Song ist nonverbal und der ganze Film ist nonverbal, super, wenn wir einen Song mit Text zum Schluss haben und wir haben ihn schon in der Endmischung mit eingebaut. Und ich hatte so einen kurzen so Panikattacke, sage, Moment, den soll Max Prosa singen, das ist das Demo, was ich euch geschickt habe. Ich dachte, ja, es passt schon so und das nehmen wir jetzt so. Und dachte ich, naja, also wenn ihm das wurscht ist, ob es Max Prosa oder ich singe, dann ist es ja dem Publikum vielleicht auch egal. Und das war der allererste Song, der auch hier auf der Platte ist, auch der einzige Fremdtext auf der Platte. Und so kam ich dann zum Singen und habe dann irgendwie dann nach einer Zeit so eine Stamina entwickelt, dass ich sage, Ich überwinde mein Trauma irgendwie aus der letzten 30 Jahre, dass ich immer dachte, ich werde nicht singen. Und wenn man seine eigenen Texte singt, ist es ja auch nochmal viel leichter, weil dann ist es ja auch da die Interpretation irgendwie. Es geht ja darum, dass ich euch den Inhalt mitteilen möchte und dann, genau, so kam es.
Gibt es da irgendwelche Tricks oder Trainings?
Naja, sagen wir mal so, ich hab das Glück, eine Gesangslehrerin, also meine Frau ist ja auch Gesangslehrerin und eine der besten, die ich überhaupt kenne, die auch innerhalb kürzester Zeit Sachen in dir rauslockt, wo du sagst, ah, ich brauche diese 2, 3 Tools nur und dann kommt man der Sache schon näher. Und die jetzt auch über die Interpretation kommt, die kann wirklich extrem gut Technik unterrichten, hat auch Estill studiert. Also die ganzen, ganzen modernen Vocal-Gesangstechniken, die ja teilweise sogar bei den Brüllern und Grölern im Metal und so benutzt werden, die auch diese Technik benutzen, um einfach eine Tour zu überstehen. Ja, da gibt es ja diese, ich habe ihren Namen vergessen, eine Gesangslehrerin in Amerika, die unterrichtet ganz viel diese Schwermetall-Bands, die dann wirklich so, wie wollen die 40 Gigs überstehen, wenn die sich jeden Abend irgendwie die Seele aus dem Leib brüllen. Aber das geht. Das geht auch mit Technik. Und aber die Technik, die, also ich habe so eine Routine, die ich vor den Auftritten immer habe, ne, dass ich so den Mundraum öffne mit diesem Korkentrick, dass man auf dem Korken spricht und singt. Dann habe ich so verschiedene Gesangsübungen, die sie mir gezeigt hat, die aber wirklich nur immer 1, 2 Minuten gehen, dass man einfach so die Verbindung zwischen hoher und tieferer Stimme so ein bisschen herstellt. Und ansonsten ist es für mich sowas Spielerisches, dass ich sage, da muss ich jetzt auch nicht so virtuos sein, vielleicht wie bei anderen Instrumenten, die ich schon seit 20 Jahren spiele. Das mache ich dann einfach so ein bisschen aus dem Bauch raus.
Und hältst eine Tour locker durch.
Ja, es ist bei mir nicht so, dass ich die Stimme jetzt extrem beanspruche. Bei mir geht es echt viel um Ruhe, auch bei den Texten. Also, dass ich versuche, ich bin ja eher, du merkst sicherlich jemand, der dann, wenn ich dann mal ins Reden komme, auch ein gewisses Tempo entwickelt. Und das versuche ich so irgendwie so um 30, 40 km/h rauszunehmen, wenn ich singe und wenn ich spreche, damit ich die Leute nicht verliere. Bei dem Inhalt ist es dann so einfach zu viel irgendwann, ne?
Aber man muss schon zuhören, also, ne? Also das ist schon wichtig, das ist nicht zum Nebenherhören.
Genau,
ne?
Ich glaube schon, das ist ein, also dieses Album, die Alben davor waren ja instrumentale Alben, die kann man auch wunderbar hören, wenn man irgendwie Gäste empfängt und sagt, man möchte was im Hintergrund laufen lassen. Das sind ja die Soundtracks meiner Filme, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Aber hier ist es dann schon so, das ist schon ein konzertantes Programm irgendwie, ne? Es ist aber auch nicht so, dass jetzt alles bierernst ist. Es kommen ja eben auch so eher Morgenstern angelehnte Texte vor, aber es ist auf alle Fälle eher ein konzertantes Programm, ja.
So, du hast du die Gitarre neben dir stehen. Was ist das für ein Instrument? Ist das auch so ein Baby, ist, ein bemaltes?
Ja, das ist, ich habe das Glück von Ortega Indoors zu sein. Und die machen sehr, sehr schöne Gitarren, die man live gut einsetzen kann, weil die sehr robust sind und trotzdem irgendwie sich super schön spielen lassen. Das habe ich ganz ohne zu merken ein bisschen Werbung für Ortega gemacht, war gar nicht meine Absicht, aber darf man ruhig machen, weil die sind gut, die Instrumente von der Firma Meinl eben, die mich schon seit vielen Jahren unterstützen. Und dann habe ich irgendwann meiner Tochter gesagt, hey, mir ist die so ein bisschen zu langweilig, bemal die doch mal. Sie war so, boah, ich bin 13, ich kann doch nicht deine Gitarre bemalen, du bist damit Mecker auf der Bühne. Sag ich, doch, kannst du, weil ich weiß, du malst so wahnsinnig schön. Und die musste ich schon zweimal wieder nachziehen, weil das dann langsam so abblätterte. Genau, das ist das Werk meiner großen Tochter. Meine Kleine hat bei meinem vorletzten Album das Cover gemacht. Also ihr seht, die Familie ist immer gut mit einbezogen. Ne?
Und was spielst du uns jetzt mit der Gitarre?
Ich würde euch jetzt den Song spielen, weil immer was fehlt. Das ist ein Song, der im Herbst auch als Single rauskommt. Das ist ein bisschen mehr so eine Herbstnummer. Aber nachdem wir die beschwungeneren Sachen jetzt schon hatten von der Platte, dachte ich, die passt vielleicht ganz kurz euch. Ja?
Jens Fischer-Rodrian live hier im Lokalmagazin und am Montag und am Dienstag live im Club Voltaire, jeweils ab 20 Uhr. Wie kommt es, dass zwei Auftritte in derselben Stadt nacheinander?
Das ist eine spannende Geschichte, weil ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich den Stefan kennengelernt. Und der Stefan ist eigentlich Arzt. Und macht ein unglaublich tolles Projekt gerade mit Wolfgang Gleixner zusammen. Das ist auch ein Musiker von der Constantin Wecker Band. Und den habe ich kennengelernt in Berlin und da waren wir und haben einen wunderschönen Abend miteinander verbracht und haben irgendwie sofort so eine Verbindung zueinander hergestellt. Und dann meinte er, ja, und ich bin in Tübingen und ich möchte ein bisschen mehr in die Kultur rein und möchte weitere Wege eröffnen, neben seiner Forschungsarbeit und seiner Tätigkeit als Arzt, eben zu sagen, ich möchte jetzt mehr die Kultur auch noch mitbedienen und fördern. Und dann sagte er, ja, und dann komm doch mal vielleicht nach Tübingen, es gibt auch noch einen anderen Laden in Immenstadt, das Gloria, das ich vielleicht auch mit betreuen werde. Und dann habe ich diese Tour zusammengestellt und dann hatte ich Montag, Dienstag, die noch nicht gebucht waren. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, glaube ich, war es. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ich weiß nicht, ob das Tage sind, die bei euch passen in Tübingen, aber da hätte ich 2 Off-Days und dann vielleicht können wir einen von beiden machen. Ich könnte auch beide machen, weil ob ich jetzt am Off-Day irgendwo im Park hänge und schreibe oder ob ich einen weiteren Gig habe und wir das Experiment wagen und sage, hey du, wir buchen jetzt gleich beide Gigs und ich kenne da jemanden vom Club Voltaire und wir probieren es einfach mal. Und ich sage, du, das ist ein Risiko, weil mich kennt dort keiner. Vielleicht können wir hier eine Radiosendung hinkriegen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr das mit fördert. Und es sind natürlich auch nicht die unbedingten Weggehtage. Aber das kann ja manchmal ganz gut sein, weil Leute, die Donnerstag, Freitag weggehen, wollen vielleicht sich dann nicht unbedingt einen einstündigen lyrischen Abend anschauen. Der Eintritt ist auch recht günstig. Wir haben extra gesagt, hey, wir machen es jetzt nicht so, dass man sich groß überlegen muss. Ich glaube, 10 oder 11 Euro ist der Eintritt. Und wir können auch gerne heute über den Sender noch ein paar Tickets verlosen, wenn ihr wollt, oder auch eine Platte. Das ist alles natürlich möglich. Das heißt, ich war einfach, hatte unglaublich Lust drauf zu sagen, lass uns das mal in der Gegend probieren, wo man mich noch nicht kennt. Und er war verrückt genug, das mit mir zu stemmen. Und jetzt hoffen wir, dass wir halt heute und morgen genug Leute haben, dass es sich lohnt und gar nicht finanziell lohnt, weil ich brauche gar nicht viele Leute. Als Solo-Act hast du natürlich nicht diesen Ballast, dass du erstmal mit 500 Euro eine Band zahlen musst, bevor du überhaupt irgendwie anfängst, auf plus minus null zu sein. Wenn ich heute Abend 10, 20 Leute habe, dann ist es immer noch kein Draufzahlgeschäft. Dann habe ich zumindest Sprit und alles drin. Es ist ja eine Werbetour gerade für die Platte und für das Projekt. Und wir hatten bei der Tour alles dabei, von Ausverkauf bis 25 Leute oder 20 Leute. Und es funktioniert auch, wenn es ein kleiner Kreis ist. Also bitte habt keine Bedenken, wenn es nicht so voll wird, spiele ich so oder so. Ich spiele immer dann, wenn dreimal so viele Leute im Publikum sind wie auf der Bühne. Das heißt, ich spiele ab 3 Leuten.
Welchen Bezug hast du sonst nach Tübingen, außer dass deine Studioleute von hier aus der Gegend kommen?
Das ist schon mein stärkster Bezug dazu. Ich habe, also wie weit ist Freiburg von hier ungefähr?
180.
Da ist ein Teil meiner Familie groß geworden. Meine Oma lebte dort, mein Onkel lebt dort immer noch. Tübingen selber war ich, glaube ich, mit Wecker auch schon mal. Ich mag die Stadt sehr gern. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis oder kein so gutes zu eurem Bürgermeister, obwohl ich die Partei eigentlich sehr mag. Aber oder ihr, sagen mal, immer wieder dann auch nah bin, auch immer wieder sehr kritisch mit eurem Bürgermeister, habe ich Probleme. Ich hoffe, das ist okay, das an dieser Stelle zu sagen.
Da haben auch die Tübinger mit Problemen.
Oder? Ne? Ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Problem an ihm ist, dass er leider dazu noch charismatisch ist und wenn er dann in Talkshows ist, auch sehr überzeugend wirkt. Ich finde halt seine Argumente teilweise nicht gut. Und trotzdem gehört das natürlich zu einer Demokratie dazu, dass eine Partei, die eigentlich andere Schwerpunkte hat, so jemand ertragen muss. Und wenn er es selber nicht mehr aushält und seine Partei nicht, dann gibt es ja genug andere Parteien, die ihn garantiert dankend aufnehmen werden.
Er hat ja auch schon das Leben in Berlin kommentiert.
Ja.
Sie verlassen jetzt den funktionierenden Teil Deutschlands, war einer seiner Kommentare, als er nach Berlin gekommen ist. Wie siehst du?
Also da, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Aber dann kannst du ja ein bisschen was aus deiner Perspektive zu Berlin.
Was die Stadt Berlin angeht. Ja, ich meine, so ein Kommentar ist natürlich unglaublich dämlich, weil wenn man das eindeutig lustig meint, weil er zum Beispiel jetzt 3, 4 blöde Momente hatte, dass vielleicht der Taxifahrer schnauzig war oder dass irgendwie irgendwas zu spät war oder dass der Berliner Flughafen, der nun wirklich zugegebenermaßen eine Tragödie ist, ja. Entschuldigung, aber das ist, ich meine, was da mit den Leuten, ich habe keine Ahnung. Also nimm irgendjemanden, der einen Baumarkt hinstellen kann innerhalb von 6 Monaten, der kann dir wahrscheinlich den Flughafen besser fertigstellen, wie die Leute jetzt am Werk waren oder am Werk sind. Das kann ich alles verstehen. Aber das ist so eine unglaublich pulsierende, interessante Stadt, wo Experimente gewagt werden im kulturellen Bereich, wo du nicht nur die Jazzszene wie in München hast, wo du großartige Musiker hast, das haben beide Städte. Aber München zum Beispiel hat als einer der weiteren wichtigen Jazzstädte Deutschlands zum Beispiel kaum eine experimentelle Auftrittsszene. Die müssen dann alle in andere Städte gehen. Die wiederum gibt es in Berlin. Da gibt es so schräge Vögel wie diesen Schröder, der genauso gut Schlagzeug, Gitarre wie Piano spielt und die unglaublichsten Avantgarde-Projekte macht. Die haben dort ihr Publikum. Du hast eine wahnsinnige Elektronikszene, musikalisch wie auch Clubszene. Kunst, keine Frage. Also es ist so eine reiche Stadt, die Leute kloppen sich nicht tagtäglich. Es ist auch von der Kriminalität her überhaupt nicht so schlimm, wie es in den Medien oft dargestellt wird. Weißt du, wenn du in die South Bronx nach New York gehst, kriegst du auch wahrscheinlich eins auf die Mütze. Ansonsten passiert dir nämlich auch nichts in New York, in Manhattan oder Brooklyn. Also es gibt halt nun mal gewisse Gegenden, die man meidet. Die gibt es aber wahrscheinlich auch in München irgendwie. Da ist halt diese Gegend so klein, dass keiner drüber spricht, ja. Also dieser Kommentar ist einfach wahnsinnig ärgerlich, weil diese Stadt ist so bemüht, irgendwie weltoffen zu sein, ist auch wirklich weltoffen und trotzdem ist dieser Hype um Berlin den Berlinern gar nicht so recht. Die sind jetzt froh, dass es gerade mal ein bisschen weniger wird, dass es andere Städte in den Vordergrund rücken. Und das im Kleinen so zu sagen, ist in Ordnung, daraus ein Statement zu machen, um sich irgendwie, bei wem auch immer er sich da irgendwie beliebt machen will, das ist einfach unfassbar albern und das ist da macht er sich so unglaubwürdig auch als Politiker. Das ist so, hey, gewisse Dinge gehen halt dann nicht mehr, wenn du in so einer Funktion bist. Da musst du irgendwie so eine Art von aufrechter Haltung auch, vor allem de facto kennt er diese Stadt nicht. Also wenn er der Meinung ist, dass er Berlin kennt, dann war er nie in Berlin. Also die Stadt ist ganz wunderbar und hat natürlich Probleme und natürlich wird sie teurer und natürlich, aber es gibt halt auch immer wieder so Geschichten, dass die Bürger Dinge verhindern, weil sie einfach von der Stadt und selbst von der roten Regierung dann irgendwie blöd angegangen werden. Tempelhofer Feld, beste Beispiel, Volksbegehren wird halt jetzt nicht gebaut seit Jahren. So. Also, ne, wenn du dich engagierst, anderes Beispiel, die Piraten. Ich fand es ein wunderbares Experiment. Auch da kann man sich streiten. So wie sie mit der Urheber die Rechte, was sie da angedacht haben, das ist teilweise nicht durchdacht gewesen, gebe ich jedem Kritiker recht. Aber als die im Parlament waren mit 9%, die haben tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel war der eine, der Aufsichtsratsvorsitzende in Bezug auf den Untersuchungsausschuss, also der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Berliner Flughafens. So, jetzt haben wir es. Das war einer von der Piratenpartei und alle Parteien haben ihm ganz eindeutig zugestanden, dass er diesen Job super gemacht hat. Schulkantinenessen, Pirat, ja, Weißband, so eine kluge junge Frau, 6 Sprachen, eloquent, überhaupt nicht ideologisch verhaftet, rechts, links, immer auf die Leute zugehen. Ein hinreißendes Interview von ihr mit dem ältesten Abgeordneten des Parlaments, der über 70 ist, ein CDU-Abgeordneter. Die beiden sind so liebevoll miteinander umgegangen, dachte sie, genau so stelle ich mir Demokratie vor, ja. Und dieses Experiment hat halt wirklich nur in Berlin funktioniert. Schade, dass sie nicht mehr dabei sind, weil sie haben wirklich viele gute, also ihr Ruf ist viel schlechter wie das, was sie aktiv umgesetzt haben.
Kannst du das ganze kulturelle Angebot in Berlin überhaupt wahrnehmen, wenn man einen Alltag hat und Familie? Ist es dann nicht auch nur so, naja, es ist um einen rum, aber hingehen ist
also das
mehr.
Ganze auf alle Fälle nicht, also ein Bruchteil davon, aber denen dann schon bewusst, also es gibt dann auch immer wieder Ausstellungen, die ich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern besuche, wobei das am meisten zu kurz kommt. Ich war früher ein begeisterter Theatergänger, dadurch, dass ich selber im Theater bin, ist das auch weniger geworden, aber natürlich habe ich in der Schaubühne mit Lars Eidinger mindestens 4-5 Stücke gesehen und bin dann im Berliner Ensemble oder wo auch immer und schaue mir die Sachen an, die mich interessieren, zu wenig de facto, aber von meinen ganzen Blue Man Group Musikern, die alle ja Halftime-Blue Man Musiker sind, ansonsten ganz viele eigene Projekte haben, wie Tim Neuhaus zum Beispiel, der sein wunderbares Solo-Projekt hatte und auch Schlagzeug spielt bei Clouseau. Florian Hollobeck, der mit Annette Louisiane unterwegs ist. Nils Westermann und Flo haben dieses Label, auf dem ich rauskomme. Sie sind alle sehr aktiv außerhalb der Blue Man Group. Und natürlich versuche ich immer auf die Konzerte zu gehen, wenn die Jungs spielen oder mir andere Sachen anzuschauen, wie Seed kommt jetzt im Sommer natürlich wieder. Die muss man sehen, ganz klar. Eine tolle Band. Und also alles nehme ich nicht wahr, aber genug.
Jens Fischer-Rodrian hier im Lokalmagazin. Jetzt ist nochmal Zeit für ein Spoken Word.
Ja, gerne. Ich mache vielleicht vor dem Spoken Word, weil du hast vorhin die Melancholie angesprochen. Und das, ich gebe euch jetzt mal so ein Gegenbeispiel von etwas, was entstanden ist in einem vollkommenen Glücksgefühl, wo einfach mal nichts gedrückt hat und nichts gefehlt hat und wo alles in Ordnung war, wo ich wirklich in Kroatien mit der Familie im Urlaub war, meine besten Freunde waren bei mir, die Sonne schien und es war eigentlich alles schön. Und nicht der Weltschmerz war das, was sich nach vorne gespült hat, sondern einfach nur mal das genießen dürfen von diesem wirklich schönen Moment. Ein relativ kurzes Gedicht heißt Sonnentage. Wenn die Sonnentage schwitzen, wenn der Himmel leise stöhnt, wenn das Wasser kraftlos schlummert, wenn der Wind uns zart verwöhnt, weiß man, dass man angekommen und nicht mehr auf der Suche ist. Auch die Sehnsucht macht jetzt Pause, weil du endlich bei dir bist. Jeden Zustand kann man lieben, denken, springen, träumen, ruhen, aber um ganz sanft zu landen, musst du es auch wirklich tun. Was zu tun ist, weißt nur du. Lass es dir von niemand sagen. Singen, träumen, was auch immer. Ich habe keinen blassen Schimmer.
Ein Glücksgedicht von Jens Fischer-Rodrian und kontrastierend dazu noch was anderes?
Gerne. Ich würde euch gerne noch, gerade weil du sagst, vom Kontrast her etwas, was wirklich super passen würde, glaube ich. Okay. Ich mache das jetzt mal so, ich bin jetzt mal, interessanterweise ist das lange vor Greta entstanden, aber geht ein bisschen in die Richtung. Auflösung. Menschen kommen und gehen wieder. Und kommen doch wieder, so die Buddhisten. Kommen in den Himmel, so die Monotheisten. Reisen weiter, so die Atheisten. Oder lösen sich auf, so die Nihilisten. Nichts bleibt so, wie es war, und trotzdem macht ein Teil von uns so weiter, als ob die letzten Monate, Jahre, Jahrhunderte nicht gewesen wären. Wir verdrängen, um zu überleben. Wir übersehen, weil es bequemer ist. Wir überleben, weil es immer so war, in dem kurzen Zeitraum, in dem der Mensch die Erde belästigt. Vielleicht ist am Ende alles nur eine Illusion. Wenn man den Physikern glauben darf, gibt es Materie nicht, also auch uns nicht. Das hieße, dass uns jede Form der Auflösung völlig egal sein dürfte, wenn zum Schluss der endlose Fall bevorsteht, den wir gar nicht mitbekommen, weil es uns ja nicht gibt. Und wenn doch, dann nur für so kurze Zeit, dass es vermessen, arrogant und vor allem albern ist, wie sehr wir den eigenen Nabel pudern und glauben, dass das, was wir erschaffen, erdenken oder tun, je von Bedeutung sein könnte. Kein Tier oder Baum wird uns je vermissen. Das zu ändern wäre die schönste Aufgabe hier. Aber stattdessen machen wir uns die Erde zum Feind, zerstören das, was uns nicht gehört, bereiten unser eigenes Begräbnis vor und schreiben ein Requiem nach dem anderen. Was nützt uns der Verstand, wenn wir nicht wirklich verstehen, wenn wir am Ende jeden gegen uns aufgebracht haben, auch Gott, den wir so fürchten, wegen dem wir in die Schlachten ziehen, anstatt ihn in jedem Tier, jedem Baum und vor allem in uns selbst zu erkennen. Ob sich das jemals ändern wird? Ich glaube kaum und bleibe optimistisch.
Jens Fischer-Rodrian mit Gedichten aus, nee, war das aus dem Buch?
Auch? Das war aus dem Buch, das ist auch im Buch drin, genau. Hm.
Und du hast Teile aus dem Buch dann vertont?
Genau, ich habe mir also den Teil genommen, der sich als Song angeboten hat und habe daraus wirklich Songs gemacht, wie den Song, den ich gerade gespielt habe. Andere sind eher in so einer Spoken-Word-Sache geendet, wie jetzt zum Beispiel Zwei sind ein Kreis oder Analogisch. Und das ist ganz unterschiedlich live. Eben manchmal baue ich einen Loop und mache dann diese Spoken-Work-Performance drüber. Manchmal spiele ich auch Schlagzeug und singe gleichzeitig. Also das ist bei jedem Song morpht immer eins ins andere. Das ist auch etwas theatraler der Abend angelegt, sodass du gar nicht das Gefühl hast, nach jedem Stück jetzt applaudieren zu müssen, was bei Gedichten eh immer so ein bisschen beklemmend sein kann. Deswegen ist es eher so, dass es gibt so drei Blocks und die gehen so alle ineinander über, die Stücke, und dann kann man, wenn man möchte, es gibt auch einen Song, wo ich die Leute bitte, mit mir einen Song mitzusingen. Und dann gibt es natürlich die Momente, wo man sich so ein bisschen auslassen kann, aber eigentlich ist es eher, deswegen passt es auch so gut in Theaterräume, eher theatral angedacht, ne?
Mit dir als Actor auch?
Ja, also eher in der Form, dass ich die Sachen vortrage und dann, also das, die Art, wie ich spiele, ist, ich glaube, ich sehr, sehr extrovertiert, also gerade wenn ich Schlagzeug spiele. Und das ist gar nicht, weil ich der Meinung bin, dass es besser aussieht, sondern weil das einfach, ich kann da gar nicht anders, das kommt so aus mir raus. Die Schlagzeuger, die ich immer in meinem Leben am meisten geliebt habe, waren die, die extrem physisch auch waren. Und der aktuellste oder die zwei der aktuellsten, die ich da nennen kann, ist wirklich Tim Neuhaus und Florian Hollebeck, Dave Anania, noch eigentlich alle meine Blumen-Schlagzeuger, ne? Aber jetzt kennt man vielleicht Tim Neuhaus von Clouseau und den Florian von Annette Lusiane am besten, wobei er bei Annette ja extrem reduziert spielt, aber bei Blumen auch extrem physisch ist. Und ich mag das sehr. Das kommt auch durch die Blumen Group natürlich. Das ist eine Percussion-Show, wo diese sehr, sage ich jetzt mal, male ferocious Energie, dass man da irgendwie steht und so wie so ein Krieger fast irgendwie hinter den Trommeln ist und so eine Tribal-Attitüde irgendwie hat. Das ist was sehr ansteckend ist irgendwie und das ergibt sich dann so. Wenn du spielst und du merkst, die Loops laufen gerade alle ganz rund und es macht wahnsinnig Spaß, dann ergibt sich so eine physische Präsenz, die man dann gar nicht irgendwie wegdenken kann.
Also. Du stehst also, du sitzt nicht?
Nee, ich sitze. Du sitzt. Ich sitze den ganzen Abend und habe mir das so eingerichtet, dass ich links habe ich das Schlagzeug, dann kommen meine ganzen Looper und dann ist da so ein Mini-Keyboard und da stehen die Gitarren und ich bin auch so im Drehstuhl. Das heißt, ich muss nie aufstehen. Ich kann mich immer zu dem jeweiligen Instrument einfach drehen. Vielleicht habe ich das auch gemacht, falls ich in 20 Jahren das noch mache, dass ich dann, wenn ich dann nicht mehr so gut gehen kann, dass ich dann gleich so eine Position finde, dass man nicht merkt, dass ich vielleicht ein bisschen schwächer auf den Beinen bin. Nein, es ist wirklich rein praktisch so, weil ich so schnell loope von einem Instrument zum nächsten wandere, dass es echt lästig wäre, wenn ich dann aufstehen müsste und woanders hin. Es würde einfach zu lang dauern und wäre das fürs Publikum auch nicht so spannend dann.
Du hast gesagt, du hast noch einen vor ein paar Tagen einen geschrieben.
Den muss ich schnell von draußen holen.
Ja? Ja, reicht das noch?
Reicht das in der Zeit? Ja, ich glaube schon. Wie wollen
du hast wir das ihn direkt vor der Tür.
Ich darf es direkt vor der Tür.
Direkt vor der Tür, dann reden wir hier weiter und sagen nochmal, dass hier.
Es ist ja so toll, eine Sendung zu haben, wo man sogar rausgehen kann. Man kann kurz ein Buch und normalerweise ist immer alles schnell, schnell, schnell.
Können auch kurz Fenster aufmachen und hören wir die Baustelle. Wollten wir doch eigentlich auch noch einbauen.
So als kleinen Soundtrack. Das ist ein ganz, ganz kurzer Text, ja. Der ist interessanterweise, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses, man kann es ja nie so richtig, man kann ja schwer bestimmen, wann man schreibt. Also bei Musik geht es leichter, vor allem bei Filmmusik, weil du siehst ein Bild und kannst dann sagen, okay, ich lasse mich sofort treiben von dem Gefühl und gehe dann ganz, ganz emotional aus Bauch aus erstmal an die Grundidee. Ne? Meistens kommt es bei mir, dass ich entweder eine Instrumentierung finde für eine Filmmusik oder Motiv, ne? Und beim Schreiben ist es nicht ganz so leicht. Da kann man noch dreimal sagen, ich habe jetzt Zeit zum Schreiben, also muss ich jetzt schreiben. Das funktioniert natürlich so überhaupt nicht. Und deswegen entstand dieser Text, der ist eigentlich viel länger. Was man noch dazu sagen muss, das nächste Buch kommt relativ bald raus, im Anfang nächsten Jahres. Und da sind alle Gedichte drin, die ich schon hatte, plus 25 neue, plus 3 Kurzgeschichten, ein Drehbuch und ein Tourtagebuch. Und zwar das Tourtagebuch von dieser Tour. Und wenn ihr kriegt das natürlich zum Gegenlesen, aber wenn euch das recht ist, würde ich das natürlich gerne mit einbauen, weil das echt ein schöner Morgen-Highlight war, bei euch in der Sendung sein zu dürfen. Und das ist wirklich am ersten Tag entstanden, zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich dachte, oh, wie toll, jetzt mal so sein Ding fahren. Und dann kommt man doch und merkt, wie schnell man dann doch das vermisst, was einem am heiligsten ist. Bis jetzt Arbeitstitel von dem kurzen Gedicht oder dem Gedanken ist Auf Reisen. Kaum weg, vermisst man schon. Manchmal denke ich, geht man, um zurückzukommen. Geht man raus, um wieder reinzufinden. Geht man fort, um an den Ort zurückzukehren, an dem man lieben darf, ohne zu fragen. Unterwegs ist das Begegnen nicht so leicht. Es muss ganz zart begleitet werden. So fragil ist die Verabredung mit dem Unbekannten.
Jens Fischer-Rodrian mit dem nagelneuen Tour-Tagebuchsgedicht.
Richtig.
Das nach dieser Tour erscheinen wird demnächst. Und diese Tour bringt ihn eben nach Tübingen an 2 aufeinanderfolgenden Abenden, Montag und Dienstag, 27. und 28. Mai im Club Voltaire. Vielen Dank, dass du da warst.
War sehr schön bei euch, vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut auch. Toi, toi, toi für die ganze Tour und für alle weiteren Projekte.
Danke dir.
Alles Gute. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Einen noch von der Platte, was sagst du?
Aha, gerne. Dann nehmen wir doch, gehen wir beschwingt in den Vormittag oder in den Mittag, dann nehmen wir Singen.
Dann nehmen wir Singen, die Nummer 6, Jens Fischer-Rodrian. Ciao, ciao.